Feuer drauf. Feuer drauf. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er kommt mit Feuer, haben wir vorhin gehört. Ja, ich glaube, in einem Psalm stand das oder haben es gesungen. Unser Gott ist das lebendige Feuer. Das Feuer des Geistes. Halleluja. Okay. Gut. 1. Könige, Kapitel 22. Ich lese die Verse 52 bis Vers 54. Aber zuvor muss ich noch darauf hinweisen, es geht wiederum um Elia, den Propheten, den die meisten Christen sehr mögen. Ich mag den auch. Aber auch Elia war nur ein Mensch, wie du und ich. Wir sollen unseren Blick, natürlich sollen wir auch Elia schauen, was er für einer ist, aber unser Blick soll im Grunde auf Jesus gerichtet sein. Ja, und der Feind versucht uns beständig wieder von dem Blick auf Jesus hin abzulenken. Ja, also Elia, der letzte Auftritt von Elia war, als König Ahab den Weinberg von Naboth an sich nahm. Seine Frau hat das arrangiert, hat den Naboth umbringen lassen und hat dann zu ihrem Mann Ahab gesagt, ja, Isabel war die Frau, Ahab, Isabel und Ahab, und hat dann zu ihrem Mann gesagt, er ist tot, jetzt kannst du den Weinberg in Besitz nehmen. So, und dann freute sich Ahab, seine Frau Isabel hat die Drecksarbeit gemacht, hat Naboth beseitigt und nun konnte er den Weinberg in Besitz nehmen. So steht es geschrieben. Und da kam dann Elia zu Ahab. Und Ahab sagte, oh, du bist es, mein Feind. Er wusste genau, was von Elia kommt. Elia sagte, weil du das getan hast, wirst du sterben und dein Blut werden die Hunde lecken. Und alle deine Nachkommen werden sterben. Deine Dynastie, Königsdynastie, wird in der dritten Generation zu Ende sein. Und Ahab war entsetzt und er ging in Sack und Asche und er schlief sogar nachts im Sack und demütigte sich vor Gott. Und Gott sagte zu Elia, sieh, Ahab demütigt sich vor mir und zu seinen Lebzeiten wird das Gericht, was ich ihm angekündigt habe, das Gericht wird nicht aufgehoben, aber er wird noch Jahre zu leben haben. Und dann heißt es in 1. Könige 22, Kapitel 21 ist das Kapitel über Naboths Weinberg. Und 22, da heißt es dann gleich am ersten Vers, und es vergingen 3 Jahre, dass kein Krieg war zwischen den Aramäern und Israel. Im 3. Jahr aber zog Josaphat, der König von Juda, hinab zum König von Israel. So, und der König von Israel, Ahab, bat dann Josaphat, mit ihm in den Krieg zu ziehen gegen den König von Syrien. Ja, und Josaphat sagte, was sagen denn deine Propheten? Und dann tauchten da wieder so viele Propheten auf. Ja, Elia hatte ja 450 Baals Lügenpropheten geköpft auf dem Berg Karmel, nachdem aufgrund seines Gebetes Feuer vom Himmel gefallen war und die Baals Propheten konnten kein Feuer vom Himmel fallen lassen. Deren Gebet zu Baal wurde nicht erhört, weil Baal kein Feuer vom Himmel fallen lassen kann. So, und Ahab hatte sich wieder eine Prophetenmannschaft aufbauen lassen und das waren wiederum Lügenpropheten. Und diese Lügenpropheten prophezeiten, zieh in den Krieg, du bist siegreich, du kommst siegreich wieder, du wirst leben und so weiter. Und Josaphat sagt, gibt es denn da keinen Propheten des Herrn? Josaphat hatte die Gabe der Geisterunterscheidung. Ja, er wusste ganz genau, das waren Lügenpropheten und keine Propheten des Herrn. Und dann sagte Ahab, ja, da ist noch einer, aber der sagt mir immer Schlechtes. Den will ich nicht. Josaphat sagte, der König von Juda, sagte, doch hol ihn. Und der weissagte dann, was passieren wird. Ja, dass Ahab sterben wird. Okay, ich habe das jetzt kurz gemacht. Also 3 Jahre danach, nach Nabots Tod, war Frieden. Und dann zog Ahab in den Krieg und er wurde getötet. Und dann wurde Ahasja, sein Sohn, König über Israel. Da heißt es in 1. Könige 22, Abvers 52 bis 54, Ahasja, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel zu Samaria im 17. Jahr Josaphats, des Königs von Juda, und regierte über Israel 2 Jahre. Und er tat, was dem Herrn missfiel, und wandelte in den Wegen seines Vaters und seiner Mutter und in den Wegen Jerobeams, das war der erste König über die 10 Stämme Israels, der hatte Israel abtrünnig gemacht vom Tempel in Jerusalem, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte. Und jetzt Ahasja wieder, und diente dem Baal und betete ihn an und entzürnte den Herrn, den Gott Israels, wie sein Vater tat. Also wie der Vater, so der Sohn. Wie der Vater Jesu Christi, so Jesus sein Sohn. Ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also wenn du Jesus betrachtest, dann siehst du den Vater. Jesus hat gesagt, wie der Vater ist, so bin ich. Wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. So, und durch Jesu Tat am Kreuz und durch unseren Glauben an Jesus, dass er Gott der Sohn ist, und Glauben, dass er der Christus ist, in 1. Johannes 5, Vers 1 heißt es, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Das heißt also, du glaubst, dass Jesus der Christus ist. Ist das so? Glaubst du, dass Jesus der Christus ist? Dann sag, ich glaube, dass Jesus der Christus ist. Ich glaube, dass Jesus der Christus ist. Dann bist du aus Gott geboren, dann bist du von Gott geboren, dann bist du ein Kind Gottes und dann bist du im Geist zuerst, dann bist du so, wie dein Vater im Himmel ist. Halleluja. Im Geist zuerst. Halleluja. Und das, was du im Geist bist, das soll herüber transformiert werden in deine Seele, und deine Seele soll so werden, wie dein Geist ist. Deine Seele soll geistlich gemacht werden. Und die Menschen, die Jesus nicht kennen, die Jesus nicht kennen, und viele wollen ihn auch nicht, die haben auch einen Vater. Und mein Vater war, natürlich spreche ich jetzt nicht von meinem natürlichen Vater, mein Vater war der Teufel. Als ich noch nicht aus Gott geboren war, war mein Vater der Teufel, geistlich gesehen. Ja, so ist das. Ich habe heute Morgen gelesen im Johannesevangelium, da sagte Jesus zu den Juden, euer Vater ist der Teufel, der Lügner. Das sagte er denen. Und die waren entsetzt. Ja, und wir sehen hier, so wie Ahasja war, so wie sein Vater Ahab war. Er war ein Götzendiener. So, jetzt lasst uns herübergehen zum zweiten Buch der Könige. Und ich lese den Vers 1 und 2. Es fielen aber die Moabiter ab von Israel, als Ahab tot war. Und Ahasja fiel durch das Gitter in seinem Obergemach, also da, er fiel im Grunde durch das Fenster. Vor dem Fenster war ein Gitter und das war wahrscheinlich locker. Fiel durch das Gitter in seinem Obergemach in Samaria und wurde krank. Und er sandte Boten und sprach zu ihnen, geht hin und befragt Baalzebub, Es gibt eine Bibelstelle, da wird der Name Beelzebub übersetzt. Beelzebub heißt Herr der Fliegen, also der Gott der Fliegen. Mögt ihr fliegen? Nein, ne? Die nerven, ne? Okay, und so ist Beelzebub, der nervt, ja? Der benötigt die Fliegenklatsche. Geht hin und befragt Beelzebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Also, die Moabiter fielen von Israel ab. Ja, also, wenn jemand auf dem verkehrten Weg ist und über gewisse Gebiete Herrschaft hat, wird nach und nach die Herrschaft über diese Gebiete verlieren. Weil das, was Gott gegeben hat, das raubt der Teufel. Die Moabiter fielen ab von Israel und König Ahasja fiel durchs Fenster und musste zu Bett liegen und er wollte nun nicht von Gott, dem Gott Israels, dem wahren Gott erfahren, ob er wieder genesen, sondern er sandte Boten. Ja, er wollte wissen, was mit ihm passieren wird. Und er ließ hinsenden zu dem Götzen, zu dem Herrn der Fliegen, Beelzebub. Ja, Beelzebub oder Beelzebub, wie er auch ausgesprochen werden mag. Ja, also, das geht gar nicht, zu dem Gott der Fliegen zu gehen, um zu erfahren, werde ich wieder gesund? Oder kannst du mich gesund machen? So, und was passierte? Aber bevor ich darüber spreche, was passierte, möchte ich noch mal darauf hinweisen, wenn wir auf verkehrtem Weg sind, dann spricht Gott zwei- oder dreimal zu uns, um uns von dem verkehrten Weg abzubringen und wieder auf dem richtigen, auf den Weg, auf dem geraden Weg, auf dem Weg des Lebens zu führen. Das erste Reden war, Ahasja wuchs ja im Hause seines Vaters auf und er hat bestimmt mitbekommen, was der Prophet Elia alles seinem Vater gesagt hatte, was auf dem Berg Karmel passierte. Ja, also Gott sprach durch das, was in der Vergangenheit durch den Propheten Elia zu seinem Vater Ahab und dem Volk Israel sagen ließ durch machtvolle Taten. Und er tat so, als ob er davon gar nichts wüsste. Das war das erste Reden, ja, was in der Vergangenheit geschah und wie mächtig Gott ist. Gott, der über allen Göttern ist. Und er bekam ja auch mit, was mit seinem Vater geschah. Er hat bestimmt die Prophetie des Elia an seinen Vater auch mitbekommen. Er bekam mit, dass die Hunde das Blut seines Vaters leckten. Die zweite Mahnung war, dass die Moabiter von Israel abfielen. Ja, dass etwas, worüber Israel Herrschaft hatte, nun wegbrach. Und um es kurz zu machen, oft habe ich erlebt, dass was weggebrochen ist, wenn ich zurückgewichen bin. Als Karin Gehirnbluten hatte und ich war total fertig, ja, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich war auf der Siegerstraße mit Jesus und alles, was sie anpackten, gelang und die Gemeinde hatte Wachstum, nahm zu, auch an geistlicher Kraft. Und dann plötzlich bekam Karin Gehirnbluten, fiel ins Koma, kam ins Krankenhaus, kriegte schlechte Botschaft von den Ärzten und ich war total fertig. Ich habe gedacht, Gott, du hast meinen Rücken nicht freigehalten. Was soll das? Was geht hier vor? Und es hat mich mehr fertig gemacht als Karin. Die war nach einer Woche da durch. Ja, die Hauptsache war gegessen, fertig und ihr ging es wieder gut. aber ich war so enttäuscht, sodass ich zurückwich. Und in Epheser Kapitel 6, da heißt es, dass wir das Feld behalten sollen, wenn der Feind gegen uns kommt, dass wir nicht zurückweichen sollen. Ich bin zurückgewichen und dann gab es diesen Abbruch in der Gemeinde, jenen Abbruch in der Gemeinde. Ja, also wir benötigen es, standhaft zu bleiben und Jesus um Hilfe anzurufen, dass er uns hilft, das Feld zu behalten und nicht zurückzuweichen. Ich muss gestehen, Herr, bin ich zu weit gegangen? Was ist los? Und dann macht man einen Rückzieher. Macht man einen Rückzieher. Und man darf keinen Rückzieher machen. Aber etwas, Gott hat aus meinem Rückzieher auch etwas Gutes gemacht. Ich habe durch das, was Karin da passierte, habe ich die beste Predigt bekommen und konnte dann auch das Buch darüber schreiben. Bei Gott gibt es immer ein Happy End, ein gutes Ende. Ja, ein gutes Ende. So, und dann wurde ich wieder aufgebaut, dann kamen andere Schläge und also wir dürfen nicht zurückweichen. Wir dürfen nicht zurück. Natürlich, wenn wir auf verkehrten Wege, dann müssen wir den verkehrten Weg verlassen. Das ist doch ganz klar, ne? Aber ich bin der festen Überzeugung, ich war auf keinem verkehrten Weg. Und ich habe auch eine Vision gehabt zu der Zeit, als Karin das passierte, als der Teufel sie da schlug und Jesus hat sie gerettet, ganz klar. Und ich sah mich in einem Boxring und ich war ein Boxer. Und ich hatte jedes Mal Sieg, wenn ein Gegner gegen mich ankam. Ich ging von einem Sieg zum anderen. Ich war siegreich im Boxring. Halleluja! So, und dann war da ein Gegner, der gab mir so eine Dröhnung, dass ich umfiel und ich wurde ausgezählt. 1, 2, 7, 8, 9. Und dann stand ich auf und dann kam der Pausengong und ich torkelte in meine Ecke. Pause! Und ich fragte den Heiligen Geist, was willst du mir damit sagen? Und er sagte zu mir, der Vater hat dich geehrt. Wie, mich geehrt? Ich habe doch diesen Schlag abbekommen, bin zu Boden gegangen, das ist doch keine Ehre. Und er sagte weiter, doch, du bist in eine höhere Liga gekommen und da sind stärkere Gegner. Und es gibt ja diesen Spruch, wenn man auf ein höheres Level kommt, higher level, more devil. Ne? Höheres Level, da sind mehr Teufel, die gegen einen stehen. Da kommen jetzt andere Gegner. Ja, und es ist wichtig, dass du trainierst, dass du gut isst, ja, das Wort Gottes, dass du mehr im Gebet bist, dass du besonders vergibst all denen, die an dir schuldig geworden sind und schuldig werden. Ja, es benötigt, dass du in gewissen Bereichen ja, fest wirst und der Heilige Geist ist gekommen, um dich da zu trainieren. So, und wie ist das? Besonders was die Fußball-Bundesliga betrifft, das hat mich immer interessiert, Fußball. Ja, die aus der zweiten Liga aufsteigen, die meisten Vereine, außer Kaiserslautern, wurde Sieger in der zweiten Liga und gleich das Jahr danach bekam sie die deutsche Meisterschaft, ist lange her. Aber die meisten, die aufsteigen, dümpeln unten im unteren Drittel herum. Und nur wenige schaffen es gleich nach oben. Und ja, wir sind vom Vater geehrt worden, sind aufgestiegen, in welche Klasse auch immer, und dümpelten danach so unten in dieser Liga herum. Wir sind nicht wieder abgestiegen. Wir sind nicht wieder abgestiegen. Halleluja. Es geht von Level zu Level, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Sieg zu Sieg und somit von Kraft zu Kraft. Ja, also, wenn du auf eine höhere Ebene der Herrlichkeit Gottes gekommen bist, da sind andere Gegner und du wirst noch stärker in dem Kampf, der da auf dich wartet. Die Glaubenden sind stark geworden im Kampf. Ja, also Kampf ist uns verordnet. Wir sollen stark werden in diesen Kämpfen. Kämpf den guten Kampf des Glaubens, wie ich vorhin eingangs sagte. Halleluja. So, und Ahasja, der war auf der Abstiegsleiter. Ja, der stieg ab von der ersten Klasse in die zweite, in die dritte und dann ging es in den Tod. Okay, also die zweite Mahnung, die Moabiter fielen ab. Ahasja merkte nicht das Unheil oder wollte davon nichts wissen, das über ihn und sein Volk kam. Ja, mir kommt gerade vor Augen, er ist ja aus dem Fenster gefallen, ne? Er hat sich zu weit rausgelehnt. Kennt er diesen Spruch? Der hat sich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Also, ihr wisst, was ich meine. Also, es ist wichtig, mit Jesus zu sein, der hilft, dass man sich nicht zu weit herauslehnt. Zu weit herauslehnen meint, dass man stolz wird, dass man hochmütig wird, dass man arrogant wird, denn Hochmut kommt vor dem Fall. Kann gut sein, dass Ahasja dachte, ich werde es besser machen als mein Vater, ja, ich werde noch tiefer einsteigen in den Götzendienst und werde schon die Götter zu mir hin ausrichten, dass sie mir helfen, ja, dass ich eine große Persönlichkeit werde. Alles, was groß ist, sagt das, alles, was groß ist in der Welt, sagt das Wort Gottes, das ist ein Greuel vor Gott. Denn alle, die nicht Jesus nachfolgen, die Jesus abgelehnt haben oder Jesus nicht kennen und einen Pakt mit einem Götzen, mit irgendeinem Teufel gemacht haben, kommen erstmal groß raus. Und wir sollen nicht auf die schauen, die groß herausgekommen sind. Wir sollen die nicht als Idole nehmen. Jesus ist Gott. Ja? Ja, und der Teufel lenkt die Menschen ab, er bringt etliche hervor, heraus und sind berühmt geworden und die Menschen trachten, so zu werden. Der eine trachtet, so zu werden, wie die Größe ist, der andere trachtet, so zu werden, wie jene Größe ist. Und das sind Idole. Und ein Idol ist ein Götze. Ja, wir sollen nicht auf die schauen, die groß draußen sind, weil die gehören dem Teufel. Die gehören dem Teufel. Also ich spreche jetzt nicht von der christlichen Gemeinde, sondern ich spreche von der Welt. Und ich kann mir gut vorstellen, Ahasja wollte noch größer herauskommen, nur er hatte, soll ich jetzt sagen, hatte das Pech, dass er König über Israel war, weil Israel gehörte ja Gott. Und Gott ist ein eifersüchtiger Gott und der lässt es nicht zu, dass andere Götter neben ihm im Lande verehrt werden. Wäre er König irgendeines anderen Landes geworden, was nichts mit Gott zu tun hatte, okay, wäre er groß rausgekommen. Aber es ging alles daneben bei Ahasja. Ja, die zweite Mahnung war also, dass die Moabiter vom Volk Israel abfielen. Und die dritte Mahnung an Ahasja war, Ahasja fällt aus dem Fenster. Er hat sich zu weit herausgelehnt. Die Grenze war überschritten. Und schwer verletzt musste er zu Bett liegen. Und auch diesmal wendete er sich nicht an den wahren Gott. Er will einen Götzen befragen, wie ich sagte. Der sollte ihm sagen, was mit ihm werden würde. Gottes Anklopfen, die Mahnungen waren vergeblich gewesen. Ahasja kam in Gottes Gericht und suchte trotzdem nicht den Gott Abrahams, seines Ahnenvaters. Ahasja ist wie der heutige moderne Mensch, der nur an seinen Körper denkt und nicht an seine Seele. Und ich habe mich oft erwischt, wenn an meinem Körper was war, dass ich an meinen Körper mehr gedacht habe als an meine Seele. Aber das Wort Gottes sagt, Johannes in seinem, ich glaube, dritten Brief, der schreibt da an Gaius, ich wünsche, dass es deinem Körper gut geht, so wie es deiner Seele gut geht. Das heißt also, die Seele geht vor dem Körper. Und unser Trachten sollte danach sein, dass unsere Seele geistlich wird, dass das geistliche Gut in Christus in uns übertragen wird, hinein in unsere Seele. Dass unsere Seele geistlich gestaltet wird. Aber der Mensch ohne Jesus, besonders der Mensch ohne Jesus, der legt großen Wert auf seinen Körper. Ja? Und wollen durch ihren Körper gesehen werden. Der eine macht dies, der andere macht das, um gesehen zu werden mit seinem Körper. Ich will da jetzt nicht drauf einsteigen. Ich meine, diese ganze Gender-Geschichte hat etwas von dem, ja, ich will gesehen werden. Ich werde so, wie ich bin, nicht gesehen. Also muss ich mich verändern, muss auffallen. Ich muss mich tätowieren lassen, ich muss auffallen. Ich muss Bodybuilding machen, um gesehen zu werden, dass ich eine gute Statur habe. Ja, ich muss dies machen, ich muss das machen, ich muss jenes machen, um gesehen zu werden. Ich muss unten ohne gehen, um gesehen zu werden. Ja, ihr habt richtig gehört, unten ohne. Die ganze Love Parade und so, ne? Wir müssen gesehen werden. Ja, also es geht immer mehr Richtung Sodom und Gomorra. Ja, ich glaube, dass die Stämme, die im Urwald waren, heute ist ja alles anders geworden und viele sind christianisiert worden, die Stämme, die haben sich im Laufe der Zeit, weil sie sich von Gott abgewandt haben, ausgezogen. Ja, und haben sich eigentümlich gestaltet, um sich darzustellen. So. Das Leben im Fleisch wird überschätzt. Nach der Rettung der Seele und das wahre Leben für sie, nach der Rettung der Seele und das wahre Leben für sie, wird nicht gefragt. Aber Sündenvergebung für die Seele und Heilung für den Körper ist Gott wichtig. Und ich musste da an die Geschichte denken, Jesus war in seinem Haus in Kapernaum. Und die Leute kamen zu ihm und sein Haus war voll von Menschen und vor der Tür standen auch viele Menschen. Und da brachten zwei auf einer Bahre einen Gelähmten, der nicht laufen konnte. Und die kamen nicht zu Jesus durch, wollten aber unbedingt zu Jesus durchkommen. Die wollten, dass der Gelähmte geheilt wird. Und dann stiegen sie aufs Dach. Und das war kein Ziegeldach, sondern ein Flachdach, ja, so waren die Häuser da. Und dann stießen sie durch das Dach, das heißt also, sie hauten ich denke, es war Lehm und Hölzer dazwischen, das durchbrachen sie und das Ganze flog auch nach unten und alle Versammelten dort wurden von Staub und Lehm überschüttet. Ja, Und die waren bestimmt alle sauer und Jesus freute sich. Der bekam ja auch das ab. Und dann ließen sie den Gelähmten mit der Trage dort runter und dann lag er da vor Jesus. Die anderen wichen zurück und waren noch beengter im Raum. Und Jesus freute sich. Ja, ich kann ihn richtig sehen, wie er sich freute. Und sagte ganz freundlich zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Ich vergebe dir mal deine Sünden. Und die Pharisäer, die mit im Haus waren, die sprachen unter sich und auch zu sich selbst, wie kann der Sünden vergeben? Es ist nur einer, der Sünden vergeben kann, Gott. Zu was macht er sich da? So, und Jesus bekam das mit. Und Jesus fragte sie, was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben oder sei geheilt und steh auf? Die Heilung zu bewirken, was ist leichter? Also ich bin dazu gekommen, es ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Was mich betrifft. Das kann doch keiner nachweisen, wenn ich sage, dir sind deine Sünden vergeben. Oder? Also ist das für den normalen Menschen, wie ich es bin, einfacher, das zu sagen, als zu sagen, steh auf, sei geheilt. Ja, aber Jesus sagte, damit ihr auch wisst, dass ich ihm die, mit meinen Worten, dass ich ihm die Sünden vergeben habe, sage ich jetzt zu ihm, steh auf und lauf herum. Du bist geheilt. Und er stand auf und war geheilt. Und damit bewies er, dass dem Lahmen die Sünden vergeben worden waren. Damit bewies er. Ja, so. Für mich ist es schwerer zu sagen, steh auf, du bist geheilt. Und dass die Person dann aufsteht. Leichter ist es zu sagen, Jesus sagt ja, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Das ist mir leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Ja, nicht mit der Stimmung, das kann mir sowieso keiner nachweisen, aber weil Jesus gesagt hat, wem ihr die Sünden vergebt, dann sind sie vergeben. Okay, also Jesus liegt es daran, dass uns unsere Sünden vergeben sind und dass unsere Körper dann aufgrund der Sündenvergebung geheilt werden. Sündenvergebung und Heilung gehören zusammen. So, und ja, in meinem Körper sind auch Zimperleiden, ja. Und ich habe Jesus gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, und wenn du mir sagst, es liegt da und daran, ich weiß, ich kann mich davon selber nicht befreien. Also bist du dran, Jesus, dass du mir meine Sünden vergibst. Und er hat sie vergeben am Kreuz. Ja, es ist getan. Aber ich habe ihm gesagt, es reicht nicht, dass du mir zeigst, woran das liegt. Du musst mich auch verändern, ja, damit der Feind keinen Raum mehr in mir findet, wo er sich ausbreiten kann. Versteht ihr? Ich kann meinen Charakter nicht selber verändern. In 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18 heißt es, dass der Heilige Geist es ist, der uns in das Bild Jesu verwandelt. Das heißt, der Heilige Geist, er verändert meinen Charakter und bewirkt, dass mein Charakter in Übereinstimmung mit Jesus gelangt. Mit seinem Charakter. Das ist doch die gute Botschaft. Ich habe ihm gesagt, ich weiß es nicht. Ja, es ist schön, wenn du es mir sagst, okay, aber das nützt mir nichts. Ich benötige, dass du die Veränderung in mir bewirkst. Ja, dass der Feind meinen Körper in dem oder jenem Bereich nicht mehr belästigen kann. Ne? Ist das eine gute Botschaft? Es ist der Heilige Geist, der uns in das Bild Jesu verwandelt, in seinen Charakter hineinführt. So, die Seele ist wichtiger als der Körper. Wenn Krankheit kommt, muss unser erster Gang zu Jesus sein. Ist das so? Jesus sagt, ich bin der Herr, euer Arzt. Und wir wissen, er ist derselbe, der gestern war, auch heute und wird es in Ewigkeit bleiben. Und er ist genauso heute, wie er in Israel über die Erde ging. Er heilt die Kranken, er setzt Gefangene frei, er weckt von den Toten auf. Er ist derselbe. Nur es wäre für uns einfacher, wenn er sichtbar hier unter uns wäre. Ja, für mich wäre das einfacher. Aber es ist in Gottes Sinn, dass wir glauben sollen, dass Jesus gegenwärtig ist im Heiligen Geist. Er hat gesagt, es ist gut für euch, dass ich gehe, denn wenn ich gehe, dann sende ich euch den Heiligen Geist. Und dann sagte er, ich komme zu euch. Ja, er ist zu uns gekommen im Heiligen Geist. Halleluja. Und er ist hier gegenwärtig. Stellt euch mal vor, Jesus wäre nicht gen Himmel gefahren und er würde mit seinem Auferstehungsleib, der niemals stirbt, hier noch auf der Erde herumgehen. Und ich denke, er würde vielleicht die meiste Zeit, nicht die ganze Zeit, vielleicht die meiste Zeit, ich weiß es nicht, in Jerusalem sein, auf dem Berg Zion. Und alle würden versuchen, zu Jesus zu kommen. Millionen. Die Airlines hätten Hochbetrieb, würden gut Geld machen. Und ich wäre unter diesen Millionen. Und dann stehen da schon Millionen. Und ich bin ganz hinten, gerade erst angekommen. Und hinter mir kommen wieder zigtausende und noch mehr. Und wie soll ich denn da durchkommen? Wie soll ich zu Jesus gelangen? Ich benötige Heilung, ich muss zu Jesus durchkommen. Ich denke gerade an Zachäus. Da kam die Masse, tausende folgten Jesus nach. Und er war klein von Statur, aber er wusste sich zu helfen. Und er kletterte einen Baum hoch, um Jesus zu sehen. Und Jesus sah ihn und sagte zu ihm, komm runter, Zachäus, heute wird deinem Haus großes Heil widerfahren. Ich kehre bei dir ein. Ja, okay. Könnt ihr das sehen? Wir wären nicht an Jesus rangekommen. Natürlich, vielleicht Glück gehabt und man ist durchgekommen. Aber Jesus ist jetzt in deinem Herzen und Jesus ist im Heiligen Geist hier im Raum gegenwärtig. Ja, er ist um dich im Heiligen Geist. Er ist dir ganz nahe. Und du brauchst nicht nach Jerusalem, nicht auf dem Berg Zion. Musst nicht dorthin gelangen, um anzubeten. Er ist ganz nahe bei dir. Er ist sogar in dir. Ist das nicht wunderbar? Aber das muss man erstmal in die Denke kriegen. Unser Sinn muss verändert werden. Das ist unser Problem, dass wir immer noch zu viel denken, wie die Welt denkt. Unglaube muss raus. Und Karin hat immer so schön davon gesprochen, die Kinder werden von Babyzeit an trainiert, zum Arzt zu gehen. Ja, der Arzt hilft. Der Arzt hilft. So, und wir müssen es lernen, umzudenken. Aber was heißt wir müssen? Der Heilige Geist muss das tun. Er muss das bewirken, dass unser Sinn entsprechend des Sinnes Christi wird. Ja, also wir dürfen ganz entspannt sein. Es rutscht manchmal so raus, wir müssen umdenken. Natürlich, aber ich kann mich anstrengen, wie ich will. Hast du das auch schon mal empfunden? Ich muss jetzt umdenken, ich muss anderes Sinnes werden. Und dann war ich es für 3 Minuten, dann habe ich schon wieder anders gedacht und war schon wieder abgelenkt. Wir benötigen den Heiligen Geist. Jesus ist im Heiligen Geist gegenwärtig. So, Ahasja wandte sich noch nicht mal an einen Arzt in Israel, sondern sandte an die Wahrsager zu Ekron und deren Götzen. Man kann auch sagen, er wollte den Teufel über seinen Zustand befragen. So mancher geht zum Wahrsager, um zu erfahren, was denn wird. Ja, was soll ich machen? Und das war total gottlos, das war abtrünnig. Wer zum Teufel geht, kommt unter den Bann. Das wird uns in 5. Mose 18, Vers 9 bis 12 mitgeteilt. Das wollen wir jetzt nicht aufschlagen, aber wer zum Teufel geht, kommt unter den Bann. Und so mancher, der zum Wahrsager gegangen ist, ist unter den Bann gekommen. So mancher, der zu Besprechern gegangen ist, ist unter den Bann gekommen. Davon muss man gelöst werden im Namen Jesu. Wer zum Beelzebub gegangen ist, ist unter den Bann gekommen. Und Ahasja war unter dem Bann. Es gibt zwei Arten von Menschen. Für die eine Art Mensch steht Ahasja. Und Ahasja ist ein Bild für das fleischliche Wesen ohne Gott. Er geht zu den Götzen, er hatte keinen Glauben. Und wer keinen Glauben hat, lebt im Unglauben. Und Unglaube ist auch Glaube. Und Unglaube ist Aberglaube. Als meine Mutter Jesus noch nicht kannte, die hat für mich gebetet, obwohl sie Jesus gar nicht kannte, weil ich in bestimmten Lebenslagen war, wo sie sah, ich gehe Richtung Verderben, hat für mich gebetet, obwohl sie gar nicht glaubte, und ich bin zu Jesus gekommen, und durch meinen Glauben an Jesus ist sie dann zum Glauben an Jesus gekommen. Ja, und war begeistert von Jesus und liebte Jesus. Und ja, was wollte ich sagen? Bevor sie, daran kann ich mich erinnern, ich war noch Kind, weiß nicht, ab einem gewissen Alter, wo ich aufnahmefähig war, um das zu behalten, was ich da mitbekam. Da durfte am Sonntag keine Wäsche auf die Leine aufgehängt werden. Da wurde darauf geachtet, dass man keiner Katze begegnet, die von rechts nach links, und die darf schon gar nicht schwarz sein. Was war noch? So viele abergläubische Dinge, so, die das Leben eingeengt haben. Ja, man darf dies nicht, das nicht, jenes nicht. Weil wenn man das macht, dann kommt man unter Fluch und dann passiert ein dies, das und jenes. Habt ihr schon mal von sowas gehört, dass Menschen sowas geglaubt haben? Warst du auch jemand, der sowas geglaubt hat? Ja, wenn du dich davon noch nicht gelöst hast im Namen Jesu, löst dich davon. Das ist Aberglaube, das macht unfrei. Ja, so. Also Unglaube ist auch Glaube. Nur man glaubt an etwas, was mit Gott nichts zu tun hat, was dem Glauben Gottes entgegensteht. So, und Ahasja glaubte, was dem Glauben Gottes entgegenstand. Ja, Ahasja ist ein Mann des Aberglaubens. Der glaubte, dass Beelzebub ihm helfen könne. Er war voller Furcht um sein Leben und voll Angst vor dem Sterben. Und die andere Art Mensch ist wie Elia, natürlich wie Jesus Christus. Elia dagegen ist ein Mann des Glaubens. Er hatte keinen Aberglauben. Er ist mutig und vorwiegend ohne Angst. Nur einmal hat er der Angst nachgegeben, als Isabel ihm sagen ließ, das, was du den Propheten Baals getan hast, Kopf ab, das wird dir morgen geschehen. morgen werden wir deinen Kopf abschlagen. Und dann überfiel Elia Angst und er lief weg, 2 Tagereisen weit, legte sich unter einen Wacholder und sagte zu Gott, es ist genug. Nimm meine Seele von mir, ich bin nicht besser als meine Väter. Ja, er war so enttäuscht über sich, dass er geflohen war, dass er Angst zugelassen hatte. Und ich musste, wurde darauf hingewiesen, um es besser zu sagen, dass Petrus genauso einer war. Ich verlasse dich nicht, Jesus. Egal, was da passiert, ich gehe mit dir in den Tod. Und dann wurde Jesus festgenommen und er wurde verhört im Palast des hohen Priesters. Und er ging Jesus nach und war im Vorhof und dann wurde er 3-mal gefragt, oder es wurde ihm gesagt, du warst doch mit dem Jesus. Nein, nein, war ich nicht, den kenne ich überhaupt nicht. Ja, und 3-mal war da diese Prüfung. Und Jesus hatte ihm schon zuvor gesagt, dass er ihn verleugnen würde und wenn der Hahn kräht, dass er ihm dann 3-mal verleugnet hat. Und dann weinte Petrus bitterlich. Ja, er war auch so ein Elia-Typ. Er war nicht besser als seine Väter. Er dachte, ich bin der Große für das Reich Gottes. Ich werde es managen. Ja, komme, was da komme. Ich bin mit dir, Jesus. Ich gehe mit dir in den Tod. Er war ein Elia-Typ, ja. Und hatte auch einmal seine große Schwächezeit. Elia rechnete mit Gott. Gott konnte deshalb mit ihm reden. Aus diesem Grund wurde Elia von einem Engel, ja, von einem Engel zu den Boten des Königs geschickt, die auf dem Weg zum Götzen nach Ekron waren. Lasst uns mal jetzt Vers 3 und 4 lesen. 3 und 4. Aber der Engel des Herrn redete mit Elia, dem Tischbiter. Also da kam ein Engel und redete mit Elia. Ja, ich wünsche mir das auch. Und Engel sollen auch zu dir kommen und mit dir reden und Aufträge geben. Aber der Engel des Herrn redete mit Elia, dem Tischbiter, auf und geh den Boten des Königs von Samaria entgegen und sprich zu ihnen, ist denn nun kein Gott in Israel, dass ihr hingeht zu befragen Baalzebub, den Gott von Ekron? Darum spricht der Herr, du sollst nicht mehr von dem Bett herunterkommen, auf das du dich gelegt hast, sondern sollst des Todes sterben. Und Elia ging. Das sagte er den Boten, ohne etwas hinzuzutun und ohne etwas hinwegzunehmen von dem, was der Engel ihm gesagt hatte. Und dann kehrten die Boten um und kamen zu Ahasja. Ich muss jetzt schnell machen, die Zeit ist plötzlich weggelaufen. Lasst uns mal 5-8 lesen. Und als die Boten zum König zurückkamen, sprach er zu ihnen, warum kommt ihr zurück? Sie sprachen zu ihm, es kam ein Mann herauf uns entgegen und sprach zu uns, geht wieder hin zu dem König, der euch gesandt hat und sprecht zu ihm, so spricht der Herr, ist denn kein Gott in Israel, dass du hinsendest zu befragen Baalzebub, den Gott von Ekron? Darum sollst du nicht mehr herunterkommen vom Bett, auf das du dich gelegt hast, sondern sollst des Todes sterben. Elia stand gegen den König mit seinen Worten, weil Gott gegen den König stand. Und Ahasja, dem war es sofort klar, wem die Boten da begegnet waren. Und Vers 7, er sprach zu ihnen, Von welcher Art war denn der Mann, der euch begegnete und das zu euch sagte? Sie sprachen zu ihm, er hatte langes Haar und einen Ledergurt um seine Lenden. Er aber sprach, es ist Elia, der Tischbieter. Also er wusste genau Bescheid. Er wusste, was Elia seinem Vater alles gesagt hatte. Er kannte Elia, ist ihm vielleicht sogar mal begegnet oder hat ihn gesehen. So, und dann Vers 9. Und der König sandte zu Elia einen Hauptmann über 50, samt seinen 50 Mann. Und als der zu ihm hinaufkam, also Elia war auf einem Berg, und als der zu ihm hinaufkam, das hat eine Bedeutung, wenn in der Bibel steht, dass es hinaufging oder hinabging. Ja, hinauf heißt immer Richtung Gott, hinab heißt immer Richtung Welt in den Abgrund. Und als er zu ihm hinaufkam, siehe, da saß er oben auf dem Berge. Er aber sprach zu ihm, also Elia sprach zu, nee, der Hauptmann sprach zu ihm, du Mann Gottes, der König sagt, du sollst herabkommen. Befehlston. Der König sagt, du sollst herabkommen. Wie geht's weiter? Elia antwortet dem Hauptmann über 50, bin ich ein Mann Gottes, so falle Feuer vom Himmel, Feuer drauf. Das ist ja das Thema, Feuer drauf und fresse dich und deine 50 Mann. Da fiel Feuer vom Himmel und fraß ihn und seine 50 Mann. Also dieser Hauptmann, der kam in der Stimmung des Königs, ja, wie der König, so das Volk, was dem König hörig ist und tut, was der König sagt. Und kam mit Befehlston, hatte keine Ehrfurcht vor Gott und somit auch nicht vor Elia und befahl ihm herabzukommen. Und zuvor hat er noch gesagt, du Mann Gottes, der Hauptmann hat auch noch gesagt, du Mann Gottes, geht man so mit einem Mann Gottes um? Er stellte sich als höher dar, der Hauptmann, als der Mann Gottes. Dieses Mann Gottes war im Grunde herablassend. Ja, du erzählst da Geschichten über den König. Ne? Nun komm mal herab von deinem hohen Berg, von deinem hohen Ross und sag mal dem König etwas anderes. Das war die Stimmung dahinter. Ja, und Elia sagte, bin ich ein Mann Gottes, so falle Feuer vom Himmel und fresse dich und deine 50 Mann. Also Feuer auf den Hochmut, Feuer auf die verkehrte, anmaßende Stimmung. Da fiel Feuer vom Himmel und fraß ihn und seine 50 Mann. Ja, so. Der Hauptmann sagte im Grunde zu Elia, nun lass mal sehen, was du gegen meine 50 Bewaffneten zu tun vermagst. Du hast keine Macht über uns, deshalb komm vom Berg. Wen verachtete der Hauptmann? Elia oder Gott? Beide, aber Gott im Grunde zuerst. Ne? Ja, die Macht Gottes galt ihm nichts. Deshalb hatte er es nicht mit Elia zu tun, sondern mit Gott. Wie man uns behandelt, so behandelt man Gott. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Wenn wir jemand anderen arrogant, hochmütig, stolz behandeln, dann behandeln wir Gott so. Und deshalb sagt das Wort Gottes, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Ja, und das hat mal jemand geschrieben, wer zu Gott aufschaut, kann nicht zu den anderen runterschauen. Den Spruch habe ich mir gemerkt. Ja, also, wenn da Anflüge sind von Arroganz, von Stolz oder Hochmut, Herr, aufschauen. Jesus, das will ich nicht. Befreie mich davon, hilf mir. Ja, und dann kann ich nicht auf die anderen herabschauen. Das geht nicht. Wenn ich hochschaue, kann ich nicht runterschauen. Probier mal, wenn du hochschaust, ob du auch dann runterschaust. Ja. Das Gericht über den Hauptmann und seinen 50 Bewaffneten kam sofort. Feuer fiel vom Himmel. So, und dann Vers 11. Und der König sandte wiederum einen anderen Hauptmann über 50 zu ihm, samt seinen 50 Mann. Der kam zu ihm hinauf, ja, ging wieder den Berg hinauf und sprach zu ihm: Du Mann Gottes, so spricht der König, komm eilends herab. Der hatte nichts gelernt. Der kam mit derselben Stimmung. Der sandte, Moment, und Elia antwortete, Vers 12, bin ich ein Mann Gottes, so falle Feuer vom Himmel und fresse dich und deine 50 Mann. Da fiel das Feuer Gottes vom Himmel und fraß ihn und seine 50 Mann. Das war wiederum genauso wie bei dem ersten Hauptmann mit seinen 50. Feuer drauf. Alles, was gottlos daherkommt, Feuer drauf. Aber das war nur natürliches Feuer und fraß den Hauptmann und seine 50 Leute. Ja, wenn wir Feuer drauf sagen und das sprechen, dann meinen wir geistliches Feuer. Ja, und nicht das Feuer, das den Körper verbrennt, sondern dass die Sünde in den Menschen verbrennt. Feuer drauf auf die Sünde. Feuer drauf auf die bösen Geister. Geistliches Feuer drauf im Namen Jesu. Vers 12 hatte ich eben, ja. Nee, noch nicht. 13 kommt jetzt, ja. 13. Da sandte der König wiederum den dritten Hauptmann über 50 samt seinen 50 Mann. Als der zu ihm hinaufkam, beugte er seine Knie vor Elia und flehte ihn an und sprach zu ihm: Du Mann Gottes, lass mein Leben und das Leben deiner Knechte, dieser 50, vor dir etwas gelten. Der kam in der rechten Haltung, Demut, der hatte etwas begriffen. Ja, der wusste, ich kann einem mein Gottes keine Befehle geben. Der steht unter der Befehlsgewalt Gottes. Dem kann ich nicht einfach sagen, du hast hier zu gehorchen. Ja, und was geschah? Vers 14, glaube ich. Siehe, sagte er weiter, Feuer ist vom Himmel gefallen und hat die ersten zwei Hauptleute über 50 mit ihren 50 Mann gefressen. Nun aber lass mein Leben etwas gelten vor dir. Demut. Ich gelte im Grunde nichts vor dir, aber lass doch mein Leben etwas gelten vor dir. Oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Ja, ihr kennt im Evangelium die Geschichte von dem Pharisäer und dem Zöllner, die im Tempel standen. Und der Pharisäer sagte: Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der Sünder da, der Zöllner. Danke, dass ich nicht so bin, dass ich etwas vor dir gelte. Und der Sünder, der Zöllner, sagte: Oh Herr, vergib mir meine Sünden. Ich gelte nichts vor dir. Lass mich etwas vor dir gelten. Eine ganz andere Haltung. Weiter, Vers 15. Da sprach der Engel des Herrn zu Elia: Geh mit ihm hinab. Der Engel des Herrn sprach wieder: Geh mit diesem Hauptmann hinab und fürchte dich nicht vor ihm. Und er machte sich auf und ging mit ihm hinab zum König. Also warum sagt denn der Engel zu Elia: Und fürchte dich nicht vor ihm? Weil der Engel wusste, also Gott wusste, Gott sprach durch den Engel: Elia, du hast vor Isabel Angst gehabt, du bist vor Jahren vor ihr geflohen. Also fürchte dich jetzt nicht vor dem Hauptmann und nicht vor dem König. Geh mit ihnen hinab zum König. Weiter. Und er sprach zu ihm, Elia sprach zum König: So spricht der Herr, weil du Boten hingesandt hast und hast befragen lassen, Baalzebub, den Gott von Ekron, als wäre kein Gott in Israel, dessen Wort man erfragen könnte, so sollst du nun von dem Bett nicht mehr herunterkommen, auf das du dich gelegt hast, sondern sollst des Todes sterben. Das sagte er dem König. Wir sind also bei Vers 17. So starb Ahasja nach dem Wort des Herrn, das Elia geredet hatte. Und Joram wurde König an seiner Stadt im zweiten Jahr Jorams, des Sohnes Josaphats. Also der König Israels hieß Joram und der jetzt König wurde, nein, so ist es. Der König Judas hieß Joram, das war der Sohn Josaphats, und der jetzt König wurde in Israel, der hieß auch Joram. Denn Ahasja hatte keinen Sohn. Also Ahasja hatte keinen Sohn, das war dann ein anderer Sohn von Ahab und Isabel. Ja, es blieb dabei. Ahasja tat keine Buße und Elia sollte dem König sagen, dass er sterben wird. So, und wir demütigen uns. Jesus ist unser König und unser Arzt. Und wir gehen zuerst zu ihm. Und wenn wir die Spannung, in die man hineinkommt, und es geschieht noch nicht, dass wir was Jesus zugesagt hat, und es geschieht noch nicht, und die Zeit läuft, und die Spannung wird immer größer. Hilft er nun oder nicht? Der Glaube wird getestet. Also, wenn es dir dann passiert, mir ist das oft so passiert, dass ich dann zum Arzt gegangen bin, weil die Spannung war so groß, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe. Vielleicht war es kurz davor, dass die Heilung von Jesus durchgekommen wäre, wenn ich noch einen Moment ausgehalten hätte. Aber Jesus hat mir vergeben. Wir sind im Trainingsprogramm Gottes, ja, und er macht einen neuen Anlauf mit uns, ja, Neustart. Und wir kommen dahin. Der Heilige Geist bewirkt, dass wir dahin kommen, die Spannungen auszuhalten, ihm weiterhin zu vertrauen, zu glauben, dass das, was er gesagt hat, auch eintrifft und geschieht. Das ist ja unser guter Kampf des Glaubens. Ja, dass wir. Und in diesen Tests, ja, wo unsere Spannkraft uns auch aufgezeigt wird, wie viel Kraft können wir, also wie viel, was gegen uns steht, können wir aushalten. Wir sollen stärker werden, mehr aushalten können als jemals zuvor. Das heißt, wir gehen von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und deshalb kommen wir in diese, wie hast du vorhin gesagt, Bewährungsproben, ja, dass wir durch viele Anfechtungen da hineingelangen, wo unser Geist schon ist. Halleluja. Also haltet, ja, und sagt Jesus, wenn es nicht mehr auszuhalten ist, Jesus, ich bin doch zu dir zuerst gekommen, ich halte es nicht mehr aus. Wenn du jetzt nicht sofort, dann gehe ich zum Arzt. Ja, was soll ich denn machen, ne? Es ist zu stark, was da gegen mich gekommen ist. Und ich glaube, ja, Jesus startet dann neu mit uns. Und er weiß, wie er uns dahin kriegt, mehr und mehr, was da gegen uns kommt, auszuhalten und dann durchzuhalten. Weil Glaube ist, dass man durchhält in der Kraft des Glaubens. Und man kann auch sehen, wie es um den eigenen, was heißt eigenen, um den Glauben Jesu in uns bestellt ist. Manchmal muss man abbrechen, weil man zu hoch von sich gedacht hat. Ich hatte vor 30 Jahren, jahrelang, fast jede Woche einmal an einem Tag Kopfschmerzen. Manchmal waren die so schlimm, dass es Richtung Migräne ging. Und ich wollte im Glauben da drüber stehen. Ich wollte diese Kopfschmerzen besiegen, um als großer Glaubensheld hervorzukommen. Versteht ihr? Und es ging nicht. Und eines Tages sagte Jesus zu mir, nimm eine Aspirin. Und ich wusste auch in mir, ja, ich wollte mich als Glaubensheld produzieren. Ja, ich wollte besser sein im Glauben als alle um mich herum. Und das ging nicht. Und dann sagte Gott, nimm eine Aspirin. Und ich war gehorsam, nahm eine Aspirin. Kopfschmerzen verschwanden sofort, kurz danach. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ja, ich nehme weiterhin Aspirin oder Paracetamol, wenn Kopfschmerzen kommen, damit der Teufel mir den Tag nicht mehr verderben kann. Und dann wurde das weniger mit den Kopfschmerzen, weil der Teufel wusste, er kann mir den Tag nicht mehr verderben. Aspirin wirkt, Paracetamol wirkt. Jesus hat gesagt, dass ich das nehmen soll. Ja, und dann wurde ich in Gebetsarten geführt, ja, wie es in Jesaja Kapitel 42 steht, tönen wie ein Kriegsmann und schreien wie eine Gebärende. Und dann habe ich angefangen, wie eine Gebärende, das ist vielleicht ganz anders, so zu beten, ja, in der Richtung. Und das habe ich im Wald gemacht. Und dann musste ich husten und 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 husten. Und da habe ich was rausgehustet, Emotionen, die irgendwo abgelagert waren. Und ich hatte sozusagen Dämonenaustreibung an mir selbst betrieben durch dieses gebärende Gebet. Da wurden die herausgeboren, geschmissen aus mir. So, und seitdem ich in diesem Gebet war, das sind jetzt, vielleicht übertreibe ich, aber so gefühlte 30 Jahre her. Und die kamen nicht wieder. Und wenn Anzeichen da waren, hatte ich Stimmung, ich nehme Aspirin. Und dann bin ich natürlich in dieses Gebet gegangen und es war weg. Und öfters, wenn Anflüge da sind, wie gesagt, gehe ich auch in dieses Gebet. Und warte darauf, dass das Husten kommt, damit ich Befreiung erlebe. Ja, also versteht, ich wollte der große Glaubensheld sein, glaubender als alle anderen um mich herum. Und Gott sagte mir einen anderen Weg, dass ich das erstmal so machen sollte. Und dann hat er mir den geistlichen Weg gezeigt, ja, durch Geburtswehengebet, dass ich davon frei wurde. Ja, und dann war ich aber in der richtigen Haltung. Ja, ich bin nicht der Glaubensheld, sondern Gott hat mir den Weg gezeigt, ja, wie ich davon frei werde. Und wahrscheinlich in der Zwischenzeit hat er auch in mir gewirkt, dass ich nicht mehr so hohe Stücke von mir halte. Ne? Okay, Karl freut sich besonders. Ja, okay. Also er hat seine Wege, ne? Ja, okay, aber letztendlich möchte er persönlich eingreifen und durch Gebet, dass wir frei werden von dem, was unser Leben belastet, was unser Leben beeinträchtigt, was unser Leben krank gemacht hat. Amen.